Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die Nummer kann ich euch leider diesmal gar nicht sagen, weil mir fehlt der Marcel. Und Marcel hat ja immer die Nummern parat, sodass ja die Folgennummer, die nehmt ihr jetzt im Titel vermutlich wahr. Damit ziehe ich, glaube ich, wieder an Marcel vorbei mit alleinigen Aufnahmen, nachdem Marcel in meiner Elternzeit mal ein bisschen aufgeholt hat. Bin ich jetzt, glaube ich, wieder vorne und deswegen kommen wir einfach direkt zu unserem Gast und damit begrüße ich dich, Christian, in unserer Runde. Hallo.
Vielen Dank, Julius, dass ich zum vierten Mal dabei sein darf. Ich glaube, ich habe so einen kleinen Rekord gebrochen, oder?
Ja, ich habe das nochmal, du hattest das im Vorgespräch schon erwähnt, ich habe das nochmal einen Fake-Check angeworfen und ich glaube, du warst... du bist jetzt das dritte Mal hier bei Marcel und mir. Du warst nämlich in der Folge 28 hier und in der Folge 63. Also auch ganz gut, so vom Ablauf lagen immer so anderthalb Jahre dazwischen. Also das letzte Mal Sommer 23, als wir zusammensaßen. Und wahrscheinlich warst du einmal beim Ulf, oder? In der Folge Das Update. Kann das sein?
Ja, das kann sein. Ja, dann habe ich mich verzählt.
Dann ist das nämlich die vierte Aufnahme. Also du ziehst jetzt quasi das dritte Mal mit Gerold und Ben in Marcels und meiner Runde gleich.
Ja, sensationell. Ich freue mich auf alle Fälle dabei zu sein.
Sehr gut. Haben wir den kleinen Faktenchecker auch hinter uns? Perfekt. Damit würde ich sagen, Christian, wir legen direkt los. Du warst zwar schon zweimal hier und die meisten kennen dich vermutlich, aber hol nochmal alle ab, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja auch mal eine besonders fiese Frage, die sich vielleicht auch manchmal verändert. Also bei den Gästen, die schon mehrmalig da waren, die zeichnet auch vielleicht mal ein Jahr lang oder ein Jahr später vielleicht was Neues aus. Von daher die Frage natürlich auch an dich, was dich auszeichnet.
Ja, oh, das kann ich gleich mal versuchen, irgendwie aufzubauen. Ja, ich bin Christian Gebel, seit Anfang 24 im Amt als Geschäftsführer bei der PCO. Und gemeinsam mit Frank lenken wir die operativen Geschicke bei der PCO gemeinsam. Und wenn du mich jetzt fragst, was zeichnet mich aus? Also wenn jetzt die Leute natürlich die letzten Podcast-Runden sich anhören, dann glaube ich aber trotzdem beim letzten Mal auch schon gesagt zu haben, dass ich ein guter Netzwerker bin, mich gut im IT-Markt oder gerade im Cybersecurity-Markt gut vernetzt habe und dass ich ein relativ gutes Gespür auch für und Verständnis für Kundensituationen, Herausforderungen habe und Vertrieb und Marketing mit Sicherheit gut kann.
Das würde ich alles unterschreiben. Ich ergänze es vielleicht nochmal mit ein, zwei Sachen, wo ich auch weiß, dass die dich auszeichnen. Du bist ein leidenschaftlicher Radfahrer. Du erzählst immer von deinen Touren durch den Teuto und darüber hinaus.
Stimmt.
Das kannst du. Und du sagst immer, du hast wahrscheinlich eine der größten Füße bei der PCO. Also deine Vorstellung gehört ja normalerweise auch deine Schuhgröße.
Genau, es gab ja mal so eine Werbung, ne? Mein Haus, mein Boot, und ich weiß nicht, meine Familie, wie auch immer. Klar, also Schuhgröße 47, ich fahre auch gerne Fahrrad oder vor allen Dingen Mountainbike.
Da helfen die großen Füße aber nicht unbedingt, oder?
Nee, die können wahrscheinlich ein bisschen stärker die Pedalen reinhauen. Wir waren jetzt gerade auch mit unserem Mountainbike-Team hier aus Melle, das besteht jetzt 10 Jahre in der Rhön, und da hatte ich eine schöne Tour auch bis zur Wasserkuppe ausgearbeitet. Das war sehr, sehr schön zu fahren, auch über 1200 Höhenmeter, die wir gefahren sind. Das war sehr ordentlich und auch angenehm.
Das hört sich gut an. Ja, also außerhalb der Arbeit gibt es auch einiges zu tun. Aber du hast es eben schon angesprochen. 2024 war ein aufregendes Jahr, nicht nur in der Branche, sondern vielleicht auch für dich persönlich mit deinem Antritt als Geschäftsführer Anfang des Jahres. Und ja, was hat das vielleicht für dich persönlich gemacht? Wie gefällt es dir auch in der Rolle, nachdem du ja die PCO schon so über so viele Jahre auch in verschiedenen Rollen entscheidend entwickelt hast? Was gefällt dir besonders an deiner neuen Rolle?
Ja, im Grunde genommen natürlich, das war für mich schon auch immer ein Traum, irgendwann mal mit vorne zu stehen. Ich meine, ich habe natürlich in den verantwortlichen Positionen immer mitgeholfen beim Aufbau von den Managed Services, dass wir im Grunde genommen im Markt und auch bei unseren Kunden als Managed Service Provider wahrgenommen werden. Damit habe ich natürlich alleine 10 Jahre zugebracht, das eben vom Aufbau mitzutreiben. Und in den letzten 5 Jahren natürlich die Entwicklung vom Cybersecurity-Bereich. Da sind wir jetzt nahezu 70 Leute, auch mit dem SOC-Betrieb insgesamt. Das ist schon eine richtig tolle Entwicklung. Und was mich natürlich besonders freut, und das war ja auch mit das ganz ganz Entscheidende auch, dass Verantwortung von mir an euch übertragen wird. Wie ihr so schön sagt, den Rat, das heißt die Führungskräfte, die Teamleads, die sich auf den Weg gemacht haben, Verantwortung im Bereich Cybersecurity zu übernehmen. Und jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, dass das wirklich ganz hervorragend gelungen ist und einfach Spaß macht, eben auch zuzugucken. Und ja, vor allen Dingen ist es natürlich jetzt für mich auch entscheidend. Ich bin schneller angekommen, als mir das lieb war, eben auch mit der Gesellschafterfamilie, die natürlich auch Interessen hat, wie PCO sich entwickelt. Und jetzt sitze ich mal auf dem Stuhl und müssen wir eben diese Sichtweise des Gesellschafters natürlich auch anhören und wie wir uns wirtschaftlich entwickeln sollten, wie wir am Markt uns positionieren sollen. Und das finde ich eigentlich schön, jetzt mal diese Perspektive auch einzunehmen und das versuchen für die PCO mit euch umzusetzen.
Ja, sehr spannend, was sich da dann auch in diesem Jahr natürlich auch bei uns organisatorisch getan hat. Und wie wir uns vielleicht da auch so am Markt aufstellen und neu entwickeln, auch mit dir als Geschäftsführer und den Einheiten darunter, wie wir es für notwendig halten, damit wir ja da draußen weiterhin die besten Managed Services und das ja Beste auch in Cybersecurity und Infrastruktur liefern können. Wir wollen vielleicht in dieser Folge mal, auch wenn es vielleicht noch relativ früh ist im Jahr, aber wir gehen ja in Richtung Jahresende, ein kleines Review machen für dieses Jahr. Und natürlich auch mal auf die Themen für 2025 gucken. Also wir gucken eigentlich mehr nach vorne als zurück. Aber bevor wir nach vorne gucken, lass uns vielleicht noch einmal so ein ganz bisschen zurückgucken. Nämlich, wenn wir jetzt mal 2024 nehmen, aus meiner Perspektive, dann sind diese ganz, ganz großen und ja sehr einnehmenden Security Incidents und Notfälle, die wir über die letzten Jahre en masse hatten, würde ich sagen, etwas rückläufig. Ist das vielleicht auch trügerisch, dass man das so am Ende eines Jahres so sieht, wenn man bei uns in die Kundenlandschaft guckt? Was meinst du, was könnten vielleicht Gründe sein, warum es erstmal so rückläufig scheint?
Ja, man muss das auch mal ein bisschen differenzieren. Ich hatte mich mit dem BSI auch nochmal ausgetauscht in Düsseldorf bei einem Treffen. Da war das so, dass man muss das sich so ansehen. Wir sind ja im gehobenen Mittelstand unterwegs und da hat man über die letzten Jahre, wenn ich jetzt mal so die Corona-Phase Anfang 2020 bis heute mir anschaue, also es sind ja in diesen Jahren sehr viele Investitionen oder viele Investitionen haben stattgefunden. Zum einen in der Ausrichtung von neuen Technologien, aber diese Angriffssituation, die es über Jahre jetzt gegeben hat, das ist natürlich auch im Management angekommen von vielen Unternehmen. Mhm. Und man hat eine Menge Geld investiert, um präventiv gut aufgestellt zu sein. Und ich glaube, dass auch die Awarenesses, die notwendig waren, besser angekommen sind. Und in diesem Umfeld gehobener Mittelstand und Konzernkunden ist eine rückläufige Zahl von Ransomware-Angriffen eben zu sehen, ungefähr so um 20%. Aber die kleineren Mittelständler, die hat es gerade auch in diesem Jahr schwer getroffen und auch im letzten Jahr. Und man sieht eben da die hohen Schäden, die in nach wie vor einer hohen Milliardensumme dastehen. Das ist nach wie vor so. Also das heißt für uns, die den gehobenen Mittelstand betreuen, ist es weniger gewesen, die kleinere Unternehmen hatten wahrscheinlich eher mehr.
Das ist eigentlich auch eine schöne Nachricht, wenn man das jetzt erstmal so sieht, weil man merkt, dass vielleicht das, was man getan hat auch über die Jahre und in Konzepte gesteckt hat, in vielleicht organisatorische und technische Maßnahmen gesteckt hat für die Informationssicherheit, dass es fruchten kann. Ja, also dass man da, wo man was tut, auch was erntet, nämlich vielleicht auch mal einen Cyberangriff. Nicht, man kommt da nicht immer komplett davon, aber zum Beispiel auch ist frühzeitiger zu erkennen, zum Beispiel durch ein Security Operations Center und ja, schnellere Maßnahmen einleiten zu können, als ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, so wie wir in der Vergangenheit sehr, sehr häufig haben, dass wir eigentlich erst gerufen wurden, wenn es zu spät war. Und das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, wenn man das so sieht.
Absolut. Wobei ich sage jetzt mal, dass vielleicht die Ära von Ransomware, ich will nicht sagen, dass die zu Ende ist, aber dass sie sich vielleicht nochmal anders entwickeln wird. Da müssen wir jetzt auch mal genauer hingucken, weil natürlich jetzt die Industrie und auch die Kunden Abwehrmechanismen aufgebaut haben. Ich will jetzt nicht das Thema alleine SOC und sag mal XDA oder Technologien, also Services und Technologien in Vordergrund stellen. Das hat sicherlich jetzt dazu beigetragen, dass man besser aufgestellt ist und dass man vielleicht auch viel früher Angriffssituationen jetzt erkennen kann. Das sehen wir zumindest im SOC, ne? Also wenn wir bei einem Endkunden die Sensortechnik ausgerollt haben, entscheiden ja wirklich Minuten. Und wenn wir innerhalb von Minuten erkennen können, dass es eine Angriffssituation gibt, können wir das natürlich abwehren. Und dann hat natürlich ein Angreifer keine Chance. Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich viele, viele Unternehmen sich in diese Richtung aufstellen werden, also Frühwarnsysteme aufzubauen. Und jetzt gilt es eben einfach für den Angreifer, sich neue Dinge zu überlegen. Mhm. Und das können wir vielleicht auch nochmal gleich durchleuchten in Richtung Entwicklung von Quantencomputern und von künstlicher Intelligenz, dass wir das vielleicht auch gleich nochmal zum Schluss anstimmen. Wo kann da die Reise eigentlich hingehen? Weil ich glaube, das zu Ende wird es nicht sein.
Ja, die müssen sich auch neue Dinge einfallen lassen. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Jetzt haben wir gerade auch eine Situation Ende 2024, die ja notgedrungen gerade Teil unseres Reviews geworden ist, nämlich ja, dass sich die Welt ein Stück weit verändert hat und es einen kleinen Ruck gegeben hat, sowohl, sage ich jetzt mal, politisch, vielleicht in der westlichen Welt und das Ampel aus, was ja auch kurzfristig entstanden ist, aber natürlich auch unsere ganze geopolitische Lage, die ja nach wie vor existierende und uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange beschäftigende Umweltkrise. Was würdest du sagen, ist so, ja, wenn man sich da drauf guckt, auf die großen Unsicherheiten in der Welt, wie sich Sicherheit auch ganz generell entwickelt gerade und das Bedürfnis an Sicherheit und was das vielleicht für uns auch in der Cybersecurity bedeutet?
Ja, finde ich sehr, sehr gut, Julius, dass du das anstimmst oder auch da nochmal nachfragst, weil ich gucke natürlich auch immer auf den aktuellen Allianz-Risk-Barometer. Da werden weltweit über 2000 Risk-Manager befragt, wie sie eben die Risiken für das aktuelle oder das folgende Jahr eben bewerten. Und auch für 2024 ist natürlich das Thema Cyberrisiken wieder an Nummer 1 gesetzt. Aber was schon interessant ist, welche Verschiebungen es eben gibt, gerade eben auch auf die Umwelt und auf Naturkatastrophen mit einem Blick. Da geht es natürlich auch um andere Ausfallrisiken. Aber wenn man da mal drauf schaut und grundsätzlich sich eben Gedanken macht zu dem Thema Sicherheit, also jetzt nicht mehr alleine auf den Blickpunkt Cybersicherheit, dann gibt es ja viele Einflüsse von außen. Wenn ich jetzt mal so eine Umweltkrise sehe oder Naturkatastrophen, schauen wir mal gerade auf Valencia. Ich habe jetzt im Detail nicht geguckt, aber man sieht, wie eine Stadt oder eine Region verwüstet wird, wo es mit Sicherheit auch Datacenter, IT-Dienstleister, Strommasten, Sendemasken für mobile Geräte eben gibt und die dann nicht mehr stehen, weil sie eben mitgerissen werden durch das Wasser oder eben auch durch Stürme umgeworfen werden, dann hat das ja auch einen Einfluss auf IT und IT-Prozesse, die ebenfalls bei Unternehmen in der Region eben stattfinden. Und da hat das ja erstmal nichts mit Cybersecurity zu tun, aber unmittelbar mit Sicherheit. Und das sind so Punkte, wie gehe ich dann eben mit solchen Notfällen oder mit solchen Krisen eben um? Und da finde ich es wichtig, ich habe mir jetzt gerade auch nochmal, es gibt ja wieder globale Treffen jetzt in Aserbaidschan, in Baku, wo weltweit alle Menschen wieder zusammenkommen, die sich zum Thema Umwelt und Umweltkrisen eben positionieren. Und da werden natürlich klar solche Dinge besprochen. Es wird ja nicht weniger werden. Unsere Klimaumgebung wird vermutlich schneller als uns lieb ist, auf 2 oder 2,5% oder Grad Wärme steigen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Regenfälle, auf Wasserstände, die vielleicht sogar auf Brände, die natürlich Regionen verwüsten können. Und deswegen ist es wichtig, dass zum Beispiel auch, dass jedes Unternehmen im Management über solche Sachen auch spricht, wie stelle ich mich zukünftig dazu auf.
Ist eine genauso wichtige Gefährdung wie vielleicht ja die Hacker da draußen, die man im Rahmen der Informationssicherheit irgendwo beachten muss an der Stelle.
Ja, also man kann natürlich vielleicht ahnen, wenn ein Unwetter kommt, aber was das dann wiederum für eine Auswirkung hat, das kann man teilweise gar nicht beeinflussen.
Ja, schwierig einzuschätzen.
Auf Rhodos solche Brände verwüsten eine ganze Insel und Regionen, Gebäude. Das sind Sachen, die man einfach im Blick haben muss. Kann das bei uns passieren? Welche Standorte von Unternehmen sind vielleicht empfindlich dafür, sodass man sich da gut drauf einstellt?
Ja, in Deutschland fühlt sich das immer alles relativ weit weg an. Ich glaube, das hat man mit dem Ahrtal dann gesehen, dass es manchmal doch näher an uns dran ist, als es uns vielleicht lieb ist, weil wir jetzt ja auch über die Historie jetzt nicht irgendwie ein Erdbeben oder Starkregen oder Bränderegion sind in Deutschland. Das heißt, relativ unempfindlich bisher, was Naturkatastrophen angeht, aber es rückt näher und näher. Das sehen wir dann überall und es ist sehr spannend, dass man das dann auch in zum Beispiel in einem Allianz Riskbarometer sieht, was man vielleicht ja als weitere Risiken beachten muss. Lass mich vielleicht nochmal kurz auf ja die politische Lage eingehen, weil ich denke mal, das ist auch aktuell ganz spannend zu sehen, weil es ja durchaus einige politische Vorhaben derzeit gibt, vom Hacker-Paragraphen bis zu NIS 2, die irgendwo die Cybersecurity-Welt irgendwo ja zumindest entscheidend mitprägen, würde ich es mal sagen. Und wir sehen ja gerade täglich in den Nachrichten, dass ja jedes Ressort sich um seine Gesetze etwas Sorgen macht, wie schnell die jetzt noch durch den Prozess gehen können und ob sie überhaupt noch durch den Prozess gehen können. Und ja, wir haben lange auf NIS 2 gewartet. Was hat das denn vielleicht für einen Einfluss darauf? Ich meine, wir waren schon relativ weit, aber kann man das überhaupt gerade überblicken, ob das ja kurzfristig wie geplant vonstatten geht?
Im Grunde genommen ist es ja so, es hat vielleicht jetzt einen Einfluss durch das Thema der Neuwahlen. Das wurde ja gestern Abend auch nochmal stark diskutiert, eben in verschiedenen Politsendungen. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir relativ schnell Neuwahlen bekommen oder schneller als vielleicht gedacht oder von Scholz auch ausgewiesen. Aber im Grunde genommen muss man ja sagen, die NIS 2, die geht ja durch Ausschüsse. Und in diesen Ausschüssen sind natürlich alle Parteien vertreten. Und jeder hat natürlich ein Interesse daran, dass das Thema ja IT-Sicherheit oder Cybersicherheit auch in Deutschland umgesetzt wird. Wir haben ja auch Druck durch Europa. Es gibt eben festgesetzte Termine, die man möglichst nicht überschreiten sollte, weil es dann auch mit Strafen oder Konsequenzen zusammenhängt. Ich glaube eher, dass jetzt die Ausschüsse die Zeit jetzt nochmal nutzen, um vielleicht mehr Qualität noch in die Gesetze hineinzubringen. Und ich gehe mal davon aus, das war jetzt auch so anberaumt, dass es vielleicht maximal März 25 wird. Die Neuwahl beeinflusst das aus meiner Sicht nicht. Denn man darf über diesen Zeitraum der Verschiebung nicht hinausgehen, sonst gibt es eben wirklich Ärger mit der Europäischen Union, mit Brüssel. Und insofern glaube ich fest daran, dass das jetzt auch kommen wird.
Ja, da gucken wir mal gespannt drauf, was uns die nächsten Wochen auch ja in unserer eigenen politischen Lage in Deutschland bringen und was es vielleicht für einen Einfluss auf die Gesetzgebung hat. Damit auch genug in die Vergangenheit und in die Gegenwart geschaut. Ja, wollen wir mal auf die Zukunft blicken und zwar auf, ja, ich würde mal sagen, 4, 5 Trends gucken oder, ja, man könnte auch sagen Weiterentwicklung. Kennst du Pokémon, Christian? Ja, ne?
Klar kenne ich Pokémon.
Da gab es ja auch immer diese Weiterentwicklung, ne? Aus, weiß nicht, Shigi wurde und so weiter. Und genauso machen wir das heute auch, wir beide. Wir gucken immer so ein bisschen auf die Gegenwart und vielleicht auch teilweise auf die Vergangenheit und gucken mal, was da in der Zukunft für uns wartet. Und das erste Thema finde ich schon sehr, sehr spannend. Wir alle kennen CEO-Frauds, die uns über Jahre begegnen und mit denen wir immer wieder konfrontiert sind und wo wir immer wieder die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh, wie konnte das schon wieder ein Unternehmen treffen, was ja mehrere tausende Euro oder manchmal auch 6-7-stellige Beträge dann irgendwo hinüberweist, weil man dachte, der CEO hat das Ganze gefordert. Das Ganze geht jetzt und wird zu Vishing. Nimm uns doch mal mit, was ist Vishing und wo liegt das Gefahrenpotenzial, besonders auch im Vergleich zum CEO-Fraud? Also was ist die nächste Stufe?
Ja, da geht es ja eigentlich darum, dass natürlich die Angreifer mittlerweile versuchen, durch neuartige Frauds, gerade durch die Entwicklung von Tontechnik, man versucht, ja, Menschen, die gut positioniert sind, eben zu beeinflussen. Und da geht es im Grunde genommen eigentlich um die Form AI mitzuvermischen, also Voice in dem Fall, also Voice Phishing zu betreiben. Und das ist eine neue Gefahrenslage, die eben klar auf uns zukommt. Ich hatte durch eine Präsentation im Oktober einen ehemaligen Europol-Ermittler kennengelernt, der das eben auch nochmal vorgestellt hat, dass gerade in Europa die Zunahme von Voice-Phishings, aber auch von Avatar-Entwicklungen sich vervierfacht haben. Mhm. Und wenn man jetzt mal so Ransomware sieht, das kann vielleicht wirklich so ein bisschen zurückgehen, eine Technologie, die eben so die Cash-Cow ist, ne? Mit neuen Technologien sich auseinanderzusetzen, denn die Tonqualität, Sachen zu kopieren, wird immer besser oder so top, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann. Und genauso aber auch Avatare, die vielleicht in Teamsitzungen oder wo auch immer mit eingeschleust werden, kann man dann teilweise auch nicht mehr optimal bewerten, ob das jetzt nun echt oder unecht ist. Beim Voice Phishing ist es so, dass natürlich gerade durch vielleicht gezielte Anrufe, wo der Angreifer die Stimme des Vorstandsvorsitzenden oder des Entscheiders hat, der vielleicht seine Assistentin oder seinen CFO anruft, um Geld zu transferieren und das so klar und deutlich eben rüberbringt, als wenn jetzt der Vorstandsvorsitzende oder der Geschäftsführer eben wirklich am anderen Ende ist. Und das Einzige, was man da machen kann, man kann ja im Grunde genommen keine Technologie dagegen ansetzen. Die gibt es momentan nicht. Also ich wüsste nicht, dass es da eine gibt. Dann eben in dem Fall nur mit Passwort und mit einem Codewort arbeiten, was der Gegenüber dann sagen soll. Und ich denke mir, das ist auch eine neue Trainingsform, die wir mit unseren Kunden auch besprechen müssen, dass das jetzt immer mehr kommen wird, solche Angriffssituationen, die man dann auch nicht bewerten kann. Dass man entweder nach dem Auflegen versucht, den Gesprächspartner nochmal zu bekommen oder während des Gesprächs eben nach dem Codewort zu fragen. Sonst können da sehr schlimme Dinge passieren.
Ja, da sind Prozesse noch entscheidender als beim CEO-Fraud. Ich meine, da sind auch grundlegend Prozesse schon mal bei E-Mail-Kommunikation jetzt mal über eine E-Mail irgendwie eine 6-7-stellige Summe freigeben wollen. Da kann man natürlich auch mit Prozessen gegen arbeiten, aber wir haben vielleicht auch die ein oder andere technische Maßnahme im Bereich E-Mail-Security, um sowas zu erkennen, wie zum Beispiel, ja, sag ich mal, dass man textbasiertes Machine Learning anwendet und guckt, ob irgendwo Druck aufgebaut wird und auch, so kennen wir das zum Beispiel aus unseren Lösungen, wo man auch besonders hoch privilegierte Nutzer, wie zum Beispiel einen CEO, dann am Ende hinterlegen kann, wo nochmal gezielter drauf geguckt wird, ob diese Frauds angewendet werden. Aber das fällt natürlich genauso, wie du gesagt hast, dann in der Voice-Welt noch sehr, sehr stark weg. Und es ist sehr spannende Entwicklung, diese Stimmen zu klonen und das auch in Echtzeit. Also da sitzt ja dann keiner gegenüber und tippt dann fleißig ein und dann muss man erstmal 5 Sekunden auf die Antwort warten, die dann kommt, sondern da wird ja tatsächlich dann Stimme in Echtzeit verändert und übertragen. Und das ist schon, ja, glaube ich, auch so heikel, dass man es am Ende nur mit Prozessen hinkriegt und es jeder auf dem Schirm haben sollte. Also es ist ein interessantes Angriffsszenario, was mehr wird.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist jetzt erstmal über die Telefonanlage. Nicht alle, ich meine, die meisten sind natürlich Voice over IP, also internetgestützt und schon meistens über Telefonieserver. Aber da müsste man sich vielleicht einen Abwehrmechanismus überlegen, wie kann ich jetzt solche Telefongespräche, die ankommen, analysieren, um zu sagen, ey, das ist Phishing. Aber das gibt es momentan nicht.
Wir gucken mal auf die Voice-over-IP-Provider da draußen. Und
ja, vielleicht ist das ja ein neues Thema für unseren guten Partner Cisco, die solche Anlagen ja auch bauen, dass die dann sowas analysieren können. Wer weiß, was da kommt. Aber spannendes Thema in dem Fall.
Dann hast du mich, Christian, über eine Sache informiert zuletzt, wo du gesagt hast, ja, irgendwie unser Wording ändert sich. Wir sprechen nicht mehr über Incident Response isoliert, sondern es ist immer mehr der Begriff DFIR im Umfeld. Erklär uns doch mal, was das bedeutet und warum das D und das F so wichtig geworden ist.
Ja, das hat ja einen entscheidenden Grund, weil natürlich viele, viele Anforderungen von außen oder Einflussnahme von außen eben da ist. Das steht für Digital Forensic, also DFIR, Digital Forensic and Incident Response. Weil, ob das jetzt eine Versicherung ist, ob das eine Polizeibehörde oder generell Behörde ist, BKA, LKA, dann eben auch die Datenschutzbehörden natürlich in den jeweiligen Ländern, haben natürlich Interesse, wenn jetzt solche Angriffe gewesen sind oder Datenverluste da sind. Das ist ja, du weißt ja selber, wir haben ja nicht mehr nur mit einer Ransomware zu tun, indem jetzt wir verschlüsseln mal alle Festplatten und löschen irgendwie das Backup, sondern einhergehend ist ja immer mindestens eine Doppelerpressung, nämlich das Abziehen von Unternehmensdaten oder personenbezogener Daten. Und es wird ja immer wichtiger, um die Erkenntnisse herauszubekommen, wie hat denn der Angreifer das jetzt geschafft? Und da ist es entscheidend, dass natürlich Incident Response Teams Forensiker auch hat, die genau nachgucken können, wie ist es dem Angreifer gelungen und mit welchen Methoden oder mit welchen Abläufen ist er an diese Daten gekommen. Und dieses Aufarbeiten interessiert natürlich eine Cyberversicherung aufgrund eben der Schadenshöhen, die dann entstanden sind, was dann gezahlt werden muss. Hat denn der Kunde seine Abwehr richtig aufgebaut, aber genauso eben auch die Behörden, die natürlich wissen wollen, was ist da passiert. Und das wird jetzt in der Zukunft noch mehr gefordert und vor allen Dingen qualitativ hochwertige Forensiker, weil die relativ selten auch in Deutschland oder Europa eben da sind. Und das ist einhergehend. Incident Response und Forensik sind Themen, die heute mit geleistet werden müssen.
Ja, du sagst es, also die Stakeholder in einem Incident-Fall werden immer mehr und haben ja ein berechtigtes Interesse daran zu sehen, was ist denn am Ende genau passiert. Und ja, ohne eine forensische Analyse ist das meistens ganz schwer. Ich würde auch fast sagen, eigentlich ist Incident Response auch nur möglich, wenn man es vorher wirklich ausreichend forensisch analysiert hat, weil sonst baut man sich ja schöne Wiederanlaufpläne und weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Ist natürlich auch nur die halbe Miete. Aber es ist umso wichtiger, das zu tun, also für alle da draußen, wenn ihr mal in so einem Schlamassel steckt, in Anführungszeichen, dann schreibt es euch hinter die Ohren, dass es einen forensischen Bericht gibt, einen Abschlussbericht gibt, weil da werden viele Nachfragen, Behörden, Banken, Versicherungen, und wenn man das nicht liefern kann, dann steht man nicht gut da, sagen wir mal. Und je nachdem, was man für einen Finanzsprechpartner hat, kann das auch mal schlimmer enden, als einem das vielleicht lieb ist, wenn man das nicht liefern kann.
Du hast ja selber auch mir jetzt nochmal geschildert, in der einen Kundensituation, wir wollen den Kunden ja nicht nennen, wo die Datenschutzbehörde eben auch nochmal klar nachgefasst hat, ne, wo sind denn jetzt die forensischen Informationen? Und wenn natürlich ein Kunde die jetzt nicht nachweisen kann, dann hat er erstmal ein Problem. Und gerade wenn es eine Datenschutzbehörde ist, und die natürlich sagt, ey Leute, ihr ihr habt euer Management-System für Datenschutz nicht sauber aufgebaut. Das hätte gar nicht passieren dürfen. Ihr habt die technisch-organisatorischen Maßnahmen nicht sauber umgesetzt. Mit dem Fall, wir wollen euch jetzt nicht doll bestrafen mit hohen Gebühren, aber ihr bekommt auf alle Fälle eine leichte Strafe, weil ihr euren Job nicht gemacht habt. Ne? Dann hat das jetzt eine Brisanz, wo wir das eigentlich auch mal unseren Kunden sagen dürfen, dass natürlich das Datenschutzmanagementsystem und das Managementsystem für Informationssicherheit beides sauber aufgebaut sein muss. Es muss sauber dokumentiert sein. Man muss es ständig anpassen und weiterverfolgen. Weil das spielt da eben mit rein. Und wenn jetzt ein guter Forensikbericht da gewesen wäre, dann hätte die Datenschutzbehörde sicherlich nicht gesagt, ihr habt euren Job da nicht richtig gemacht. Also das fällt da eben auch mit rein.
Ja, das gehört mit dazu. Und das sehen wir in, ich würde mal sagen, nahezu allen Fällen, dass Behörden am Ende des Tages gezielt danach fragen, was sind die Learnings aus dem Fall und was tut man vielleicht dafür, dass das nicht wieder passiert? Und wenn man die forensische Analyse nicht ausreichend durchgeführt hat und gar nicht weiß, was passiert ist, dann lassen sich natürlich auch Learnings noch schwerer ableiten. Das heißt, das Kartenhaus bricht irgendwie schon so an dem Fundament auf der ersten Mauer bricht es irgendwie schon zusammen. Und das ist natürlich die Argumentation, die Behörden da auch zu Recht auch tätigen, dass man sagt, okay, wenn du gar nicht weißt, was du falsch gemacht hast im letzten Detail, wie willst du denn sagen, was du besser machen willst? Und von daher nehmt es euch alle mit, es ist durchaus relevant und das ist in kleineren Fällen genauso relevant wie in großen Fällen. Also saubere Dokumentation, saubere Analyse und dann die Maßnahmen daraus ableiten. Hört sich erstmal alles ganz einleuchtend an und man fragt sich ja, warum macht man das nicht? Aber ja, manchmal ist es in einem Incident Response Fall hektisch und alles geht sehr schnell. Und von daher ist es immer wichtig, sowas auch im Hinterkopf zu haben an der Stelle.
Deshalb sollte ein Kunde eben auch nachfragen, ne? Bist du als Incident Response Dienstleister auch mit forensischen Qualitäten, also Menschen ausgestattet, die uns dann dabei unterstützen können? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das nachzufragen.
Absolut. Ja, Christian, Punkt 3 von unserer 5-pünktigen Liste an der Stelle. Wir sehen eine Entwicklung im Rahmen der, ich würde es mal nennen, proaktiven Reduzierung der Angriffsfläche. Also man versucht sich immer besser vorzubereiten, dass man die Scheunentore möglichst schließt und vielleicht nur noch ganz kleine Lücken hat, die aber auch natürlich immer wieder kommen. Und deswegen sehen wir eine Entwicklung weg von dem, was wir vielleicht so vor Jahren oder Jahrzehnten gemacht haben, immer fleißig automatisiert auf zum Beispiel externe, aber auch interne IP-Adressen fleißig aktiv loszufeuern und nach zum Beispiel bekannten Schwachstellen, nach CVEs zu gucken, nach offensichtlichen Fehlkonfigurationen oder schlechten Verschlüsselungen, sondern wir wollen einen Schritt weitergehen und quasi wirklich dahin kommen, dass wir bewerten, was haben wir für Schwachstellen, die Angreifer mit ihrem Wissen ausnutzen können und nicht nur auf Basis jetzt mal von bekannten Schwachstellen wie CVEs zu arbeiten. Und deswegen sehen wir ja durchaus einen Run auf diese sowohl Technologien, aber auch auf das Know-how von Menschen im Bereich Penetration Testing. Was würdest du sagen, was ist da der Mehrwert genau und wo liegt der Hintergrund dahinter, dass das so ist?
Also Vulnerability Scanning und Penetration Testing sind ja erstmal so grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Sehr schön, wie du es eben auch geschildert hast. Das eine, wir sind da ja selber als PCO in so eine neue Ära jetzt gesprungen, weil ich glaube, dass eben gerade auch mit den Werkzeugen, also wir machen ja nichts anderes erst einmal. Wir schauen uns das aktuelle Bild der System- und Applikationslandschaft des Kunden an und halten es gegen die internationale Schwachstellendatenbank, um zu sehen, hat der Kunde seine Hausaufgaben gemacht im Bereich der Schwachstellen in seinem eigenen Unternehmen und hat er das auf die neuesten Stände gebracht. Weil das ist, glaube ich, erstmal eine gute Grundlage.
Die Basis, ja.
Um eine gute gehärtete Umgebung gegenüber den Angreifern zu haben. Denn dann hat es ja einen Angreifer auch schwer, vielleicht über Schwachstellen reinzukommen. Aber was immer so ein bisschen weggeblendet wird, Ja, wir machen mal einen Penetration-Test. Das beides gehört aber mittlerweile so miteinander zusammen, weil es geht jetzt nicht darum, nur vielleicht Schwachstellen festzustellen, sondern oder Schwachstellen schon auch festzustellen bei Systemen. Aber wir haben ja erweitert, ob das jetzt das Thema Berechtigungsmanagement ist oder wie sicher sind Einwahlprinzipien, wie spielen Applikationen und Systeme miteinander, weil das wird ja im Vulnerability Scanning ja erstmal nicht gezeigt. Und da wird man oder schaut man sich ja nur einzelne Systeme an. Und dieses Zusammenspiel ist gut, wenn White-Hacker sich diese Umgebung ansehen, dieses Zusammenspiel, das Zusammenarbeiten, Berechtigungsmanagement und ähnliche Dinge. Und da erkennt man ja auf einmal ganz andere Dinge, die vielleicht im ersten Moment nicht auffallen. Denn die denken ja auch erstmal so böse, wie es vielleicht ein normaler Angreifer machen würde, und überprüft eben diese Grundlagen. Und deshalb ist es wichtig, eben beides im Blick zu haben. Und deswegen ist man gut beraten, ein gutes Schwachstellenmanagementsystem aufzubauen und mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar häufiger, ein Penetration-Testing zu beauftragen.
Sehr spannend, wie sich das entwickelt, muss ich auch sagen. Also so viele Penetration-Testing-Anfragen wie dieses Jahr hatten wir, glaube ich, noch nie. Und man muss auch sagen, dass sich Unternehmen immer mehr Gedanken machen über den Scope von Penetration-Tests. Also früher war das meistens so eine Checkbox irgendwo, die abgehakt werden wollte. Wir irgendwie Wirtschaftsprüfer haben gesagt, wir sollen mal einen Pentest machen. So, und dann hat man eben einen Pentest einfach von extern gemacht und hat mal geguckt, wie man vielleicht initial in so ein Unternehmen reinkommt. Mittlerweile sind da Penetration-Tests ganz vielseitig geworden an der Stelle, dass man da sowohl von extern guckt, dass man natürlich auch mal guckt, okay, wenn ich intern drin bin, wie kann ich mich denn vielleicht dann lateral bewegen, wie komme ich vielleicht von einem User-VLAN hin zu den Kronjuwelen, wie kann ich vielleicht auch mal, wenn ich lokal bin und ich ja verbinde mich einfach mal ins LAN, kriege ich dann eine IP-Adresse, kann ich loslegen, wie komme ich dann zu den Kronjuwelen, also auch so diese ja wirklichen Angriffswege zu testen bis hin zu was wir auch immer mehr haben, weil ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen bauen mittlerweile digitale Produkte auf und digitale Wertschöpfungsketten vielleicht auch an der Stelle, auch wenn sie vielleicht, wenn das vielleicht nicht ihr Hauptgeschäft ist, aber so entwickelt sich das natürlich gerade, dass ein Maschinenbauer vielleicht auch noch cooles Dashboard dazu hat und was natürlich auch erstmal irgendwo eine Gefahrenquelle dasteht, weil natürlich da auch relevante Daten sind und das heißt, dass man dieses digitale Produkt, was man vielleicht selber baut, auch wenn man keine Softwareentwicklungsbude ist, irgendwo sicher gestalten muss und deswegen haben wir tatsächlich auch immer mehr Code-Reviews bei uns und auch ja Testen wirklich von Web-Applikationen und den Schnittstellen dahinter. Also man merkt da im Penetration-Testing, da geht einiges, bis zuletzt natürlich auch, und das merken wir bei uns im SOC auch immer mehr, dass es immer mehr ja Penetration-Testing gibt, wo wirklich mal geguckt wird, okay, an welcher Stelle können wir denn auch was zum Beispiel im SOC erkennen, an welcher Stelle können wir denn auch reagieren. Also wir kommen immer mehr auch in Richtung dieser Red- und Purple-Teaming-Ansätze, wo Angreifer und Verteidiger an einer gemeinsamen, ja, fiktiven Situation arbeiten. Und ja, das macht den Bereich sehr, sehr spannend, das muss man sagen. Und da gucken wir mal, was als nächstes kommt in dem Bereich.
Es ist ja auch so, ich meine, es gibt natürlich auch viele Forderungspunkte, Julius, dass natürlich gerade auch durch die neuen Richtlinien, die es gibt, ob es im Bankenbereich mit DORA ist oder auch mit NIS2, aber grundsätzlich eben auch Grundlagenforderungen durch die ISO 27001 und andere Vorgaben, dass natürlich das Thema Penetration Testing sowieso als Forderungspunkt da drin steht. Und es ist ja auch ein gutes, probates Mittel, um einfach von außen mal zu schauen. Denn uns als Dienstleister, ich meine, wir sind ja von der Qualität schon sehr hochwertig unterwegs. Aber es kann ja immer mal was passieren. Auch uns kann mal was durchgehen. Es ist gut, euch durch dritte Kollegen einfach mal prüfen zu lassen. Haben wir die Konfiguration richtig gemacht? Hat der Kunde seine tagtägliche Arbeit in seiner Administration sauber ausgerichtet, denkt er an alles. Insofern ist das einfach eine zusätzliche Prüfungsinstanz, die helfen kann, um ja, noch härter gegenüber den Angreifern zu sein.
Jetzt waren wir gerade schon bei so diesen Red- und Purple-Teaming-Ansätzen, die ja auch so ein bisschen in Richtung Notfallübungen und Szenarien gibt, um mal etwas auf die Probe zu stellen. Notfallübungen machen wir auch schon, ja, ich will mal fast sagen, Jahrzehnte in der IT, dass wir immer mal wieder gucken, okay, was passiert, wenn XY, ja, vielleicht, also dass man das erstmal gedanklich vielleicht und konzeptionell durchgeht, was würde denn passieren, wenn System XY nicht mehr zur Verfügung steht, aber dass man es vielleicht auch in der Vergangenheit mal praktisch getestet hat, ne, was passiert denn, wenn ich hier mal einen Stecker ziehe, oder diese Notfallszenarien wirklich auch technisch zu prüfen. Jetzt entwickelt sich das Ganze unter anderem in Richtung Tabletop-Exercises. Nimm uns doch mal ein bisschen da mit, Christian, was du so siehst, gerade in der Management-Ebene, wo vielleicht der Unterschied da ist und warum sich das so entwickelt.
Ja, im Grunde genommen jetzt auch nochmal der Unterschied zwischen Notfallübungen oder Tabletop-Exercises. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer wieder einen neuen Begriff haben muss, aber ich fand das eigentlich sehr, sehr gut. Das steht im Grunde genommen eigentlich dafür, dass das Management mit einzubeziehen in Notfälle. Weil bisher war es ja so, dass man IT-Notfälle, also bleibt ein System stehen, jetzt noch nicht mal durch einen Cyberangriff unbedingt, oder wir haben einen Ausfall durch Strom oder eine Internetleitung oder wie auch immer. Das hat dann meistens die IT durchgespielt, hat dann sich Wochenenden vorgenommen, um einfach mal zu üben, oder hat Restore-Tests gemacht. Aber hier geht es eigentlich darum, bei dem Tabletop-Exercise, und ich will das mal jetzt versuchen, auch nochmal so darzustellen für die Zuhörer auch, weil durch die Angriffe, die wir ja betreut haben, es sind ja schon weit mehr als 50 in den letzten Jahren, wie oft haben wir gesehen, dass das Management, gerade das Management, wie gestochen durch die Bude läuft, wenn natürlich jetzt die IT steht, durch diesen Angriff kein Prozess funktioniert mehr und die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Und deswegen ist das, finde ich, eine gute Grundlage, so ein Tabletop-Exercise mit dem Management und auch der IT-Abteilung oder den Führungskräften auch zu machen, des Unternehmens zusammenzukommen, gerne mindestens einmal im Jahr, besser sogar zweimal im Jahr, und mit einer Übung zu sagen, ey, wir hatten jetzt einen Angriff, der Angreifer ist darüber reingekommen und die Prozesse sind zum Stehen gekommen. Was müssen wir jetzt sofort entscheiden. Und über dieses Planspiel in diesem Tabletop-Exercise mal durchzugehen, wer hat welche Verantwortung, welche Hand muss was tun, wo sind die Telefonlisten, mit welchen Dienstleistern spielen wir zusammen, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um Kunden zu informieren oder auch sogar Lieferanten, die eigene Belegschaft. Alles das wird im Tabletop-Exercise durchgespielt und die Szenarien ändern sich natürlich von Jahr zu Jahr, um einfach natürlich die Grundlagen durch Angriffssituationen wirklich dann auch sich vor Augen zu führen, was dann getan werden muss.
Lohnt sich so ein Planspiel definitiv, also sollte jeder mal gemacht haben mit dem eigenen Management, und ich würde mal sagen, ein Treiber dahinter, dass das immer relevanter und auch notwendiger wird, ist mit Sicherheit auch die NIS2, weil die NIS2 setzt ja auch gewisse Kompetenzen in der Geschäftsführung und im Management voraus. Ich habe zuletzt witzigerweise erstmalig eine NIS2-konforme Geschäftsführerschulung gesehen, die am Markt angeboten wird, wo man sich quasi wieder seine Checkbox holen kann, damit man das erfolgreich erledigt hat und in dem Fall eines Angriffs, erfolgreichen Angriffs, das vorweisen kann als Geschäftsführer, dass man sowas getan hat. Aber ich glaube, da ist so ein Planspiel wirklich auf die individuellen Bedürfnisse und Abhängigkeiten in seinem eigenen Unternehmen schöner als, sage ich mal, ein Eintages-Workshop irgendwo mit fremden Geschäftsführern in einem Hotel, wo man irgendwelche Slides durchklickt. Also da beschäftigt euch lieber mit euren eigenen Unternehmen, liebe Geschäftsführer.
Aber ich meine, das ist schon spannend. Ich habe selber jetzt einmal, weil man mich drum gebeten hat, Christian, kannst du das nicht mal machen? Dann das ist ein Unternehmen, es hat knapp 1000 Mitarbeiter, weltweit aufgestellt, ist ein Spezialist für spezielle Produkte am Markt, Und die fallen auch unter NIS, weil sie eine besondere oder verschiedene besondere Industrien eben auch bedienen mit ihren Produkten. Und wir haben mit dem Führungskreis, mit dem Geschäftsführer und der IT-Abteilung ein Planspiel, so ein Tabletop-Exercise gemacht. Und das war schon wirklich sehr spannend für mich eben auch, als ich dann eben über die verschiedenen Planspielfragen daran gegangen bin, um herauszuarbeiten, so wie gehen die denn jetzt vor, wer hat denn jetzt welche Verantwortung? Und als es dann eben zu der Angriffssituation und Angriffsbeschreibung kam, war die Frage von mir gestellt, so wer ist jetzt oder wer sollte als Erster angesprochen werden, wenn das Unternehmen angegriffen ist, so mit dem und dem Hergang. Und dann sind die verschiedenen verantwortlichen Rollen aufgenommen worden, also IT-Leiter, CISO, Geschäftsführer und auch andere. Und dann haben wir die Ergebnisauswertung gemacht, jeder konnte also abstimmen, dann türmen sich die jeweiligen Balken prozentual nach oben und dann stand da eben Geschäftsführer, so, ne, und weil es eben der Big Boss ist. Und dann sagte der Geschäftsführer, ja, wieso muss ich da angesprochen werden, das muss doch hier der CISO machen, hier Herr sowieso. Und dann sagte Herr sowieso, ich bin doch gar nicht CISO. Ja, aber Sie machen doch IT und haben doch die machen doch Security-Installationen. Damit fing das Ganze schon an. Ja. Und das war wirklich so ein toller Workshop-Tag mit den Teilnehmern, was ja auch jedem gefallen hat hinterher, weil wir dann gute Ergebnisse erarbeitet haben und wir dann eben auch sofort die Gaps festgestellt haben über das Planspiel, was ja jetzt als Aufgaben ansteht. Und du hast jetzt gerade auch einen tollen Auftrag bekommen von diesem Kunden, nämlich den Incident-Response-Vertrag vor ein paar Tagen. Und das ist zum Beispiel dabei rausgepurzelt. Das war eine der Aufgaben, das zu machen. Und ich freue mich eben darüber, dass dann eben, ich sage jetzt mal so ein bisschen einfach, die Gehirne eingeschaltet werden und jeder dann weiß, verdammt, ja, da haben wir ein Gap und da müssen wir was machen. Und das finde ich wichtig, wenn wir auf unsere Kunden zugehen und grundsätzlich eben auch diesen Workshop anbieten, um dieses Planspiel, also so ein Tabletop-Exercise eben mit dem Management auch gemeinsam zu machen. Das finde ich sehr wichtig.
Ja, da kommen sehr, sehr relevante Informationen raus, die man dann wieder weiter verarbeiten kann als Unternehmen. Und das bringt uns auch so ein bisschen zu dem fünften und damit letzten Punkt unserer Preview für 2025 unseres Glaskugelschauens, nämlich, dass wir feststellen, dass gewisse KPIs und Reporting immer interessanter werden, weil sich das natürlich das Thema Cybersecurity immer mehr ins Management verlagert und ja, sich gefühlte Sicherheit nicht so gut anfühlt im Management, wenn man dafür verantwortlich gemacht wird. Und von daher vielleicht mal an dich die Frage, wie wird sich das entwickeln? Welche Tools braucht man vielleicht auch in Zukunft im Management, um ein ISMS der Zukunft zu steuern?
Ja, das ist eine gute Frage, Julius. Das geht mir natürlich auch momentan so ein bisschen durch den Kopf, muss ich dir sagen, weil wir natürlich, nehmen wir mal die NIS alleine. Die NIS hat ja grundsätzlich erstmal so 10 Bullet Points, also risikobasierte Maßnahmen, die ein Unternehmen eben ja umsetzen sollte. Und erstmal so von den Beschreibungen macht man sich natürlich, ja klar, man macht sich schon Gedanken. Ich wollte jetzt ja sagen, macht man sich keine Gedanken. Man setzt ja dann diese Maßnahmen eben um. Und dann ist natürlich die Frage, verdammt, jetzt habe ich das alles umgesetzt. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen großzügig. Mein ISMS, mein Managementsystem für Informationssicherheit, wo technische, organisatorische, prozessuale oder Awareness-Aufgaben drin sind. Mal so ein bisschen im Allgemeinen gesagt. Das ist ja so das Gäbelsche Haus der Informationssicherheit. Und dann ist es natürlich die Frage, verdammt, ich muss das ja auch monitoren oder ich muss dann vielleicht auch Ergebnisse aufzeigen. Und jetzt kommt das Thema, wie kann ich meine Risiken eben auch managen? Oder wie bekomme ich da mein KPI-Reporting eben raus? Und natürlich gibt es gibt es Softwareanbieter, die Risikomanagement Umfelder aufbauen für ein Unternehmen, sehr global, aber vielleicht nicht bezogen auf so eine NIS 2 oder auf eine DORA-Sache. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Initiativen von IT-Security-Anbietern. Nehmen wir mal eine Trend Micro mit ihrem Surface Risk Management, um natürlich das, was aus dem Ökosystem von Trend Micro an Sensortechnik irgendwie ausgerollt ist, zu messen gegen vielleicht ja ISO 27001 oder vielleicht gegen NIS relevante Forderungspunkte dagegen zu halten. Und dann kommt dann eben mein KPI-Report raus, der aufzeigt, wo ich gut oder schlecht bin oder nacharbeiten muss. Aber das ist nicht so richtig durchgängig nach dem Modell, was jetzt die NIS 2 fordert. Deswegen ist es heute für ein CISO oder vielleicht auch für ein Unternehmer oder einen IT-Bereich sehr schwer, diese Punkte auf Knopfdruck eben zusammenzubekommen. Und ich glaube, dass sowohl die IT-Security-Industrie, Softwareanbieter, Dienstleister sich Gedanken machen müssen, wie kann ich vielleicht diese Daten zukünftig einfacher erheben und zusammenbringen. Wir selber, Julius, kannst du dich auch daran erinnern, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Jetzt haben wir es geschafft, auch mit unserem SOC nicht nur die IT, sondern auch die OT-Sachen zu überwachen über die SOC-Umgebung. Aber jetzt ist die Frage für mich, wie kann ich diese ganzen Informationen so aufsetzen, dass ich hinterher, ja, ich sag mal, einen managementfähigen Report habe, der dem CISO oder dem Geschäftsführer aufzeigt, ich bin top unterwegs, ich erfülle meine Grundlagen und kann das sogar zukünftig meinem Audit-Unternehmen oder dem BSI zeigen, welches mich dann prüft, weil irgendwann kommen ja die Prüfungen jährlich und dann muss man das nachweisen oder kurz mal aufzeigen können, wo stehe ich jetzt.
Das Ganze entwickelt sich so von diesem klassischen Reifegradmodell, was man früher hatte, vielleicht so in seinem ISMS und was man zur Bewertung herangezogen hat, ob man sich positiv entwickelt, dann immer weiter nach unten in die einzelnen Technologien und in die einzelnen Bereiche, sage ich jetzt mal. Jeder Hersteller baut fleißig an schönen Dashboards in Echtzeit, damit man vielleicht auch diese lästigen PDF-Reports irgendwo los wird, die vielleicht nur noch zentral irgendwo ablegt, aber sonst mit den Dashboards arbeiten kann. Und ja, das sehen wir sowohl zum Beispiel bei Herstellern wie Trend Micro, die ihre Sensorik dafür nutzen, um Angriffsflächen zu reduzieren und dass man sich in einem Scoring weiterentwickeln kann. Aber zum Beispiel auch bei Awareness-Anbietern wie einer Hornet Security, die ein Scoring einführen, wie sich das Unternehmen im Bereich des Awareness-Indexes, nenne ich es jetzt mal, weiterentwickelt und vielleicht dort Verbesserungen macht. Ja, bis hin zu vielen, vielen Tools, und das betrifft uns am Ende bei uns genauso. Du hast gerade das SOC angesprochen. Also auch da wird es immer wichtiger zu zeigen, okay, vielleicht in welchen Phasen des Angriffes haben wir vielleicht auch eine Erkennung gehabt und konnten wir vielleicht auch unsere Response anwenden im SOC, dass man das zum Beispiel in Richtung MITRE mappt. Also da wird uns noch einiges bevorstehen und irgendwann stellen wir uns dann wahrscheinlich die Frage, wo ist es denn auch wichtig, dass wir diese KPIs und diese Zahlen aufnehmen und wo ist es vielleicht auch nicht so wichtig, weil dieses Thema des Reportings, der KPIs und der Dashboards in Echtzeit, da macht sich, denke ich mal, gerade jeder sehr, sehr intensiv dran. Und dann ist irgendwann natürlich auch wieder die Frage, was will man sich eigentlich alles angucken und was kann man sich auch alles angucken, was ist auch wertvoll, sich anzugucken. Das werden wir vielleicht dann auch in 2025 beleuchten.
Ja, genau.
Jetzt haben wir immer zum Ausblick, Christian. Wir haben ja zwar schon fünfmal den Ausblick gemacht, quasi, indem wir mit fünf Punkten auf 2025 geschaut haben. Aber wir haben noch einen Ausblick, der mit Sicherheit auch deutlich weitergeht als ins nächste Jahr. Nämlich, du hast es angesprochen, das Thema Quantencomputing, was ja immer spannender wird, immer zugänglicher wird irgendwo und auch immer performanter wird. Das heißt, glaube, du hattest erwähnt, dass die erste 256-Bit-Verschlüsselung geknackt wurde. Damit kriegst du quasi den Ausblick und kannst ganz, ganz tief in die Glaskugel gucken, wie schnell denn das wohl zur Normalität wird und wie schnell vielleicht auch beide Seiten, also sowohl wie der Angreifer als auch Verteidiger, diese Technologie auch irgendwann wirklich nutzbar für sich selber gestalten können.
Ja, ist eigentlich mein Lieblingsthema, so ein bisschen Zukunftsszenario, Science Fiction, ne? Weil ich meine, dass als jetzt diese Meldung kam, dass die Chinesen mittels KI und dem Quantencomputer, den sie entwickelt haben, also Verschlüsselungstechnologien geknackt hatten, war für mich jetzt klar, dass diese Geschwindigkeit wie man mit Quantencomputern umgehen kann und auch unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, dass das jetzt einfach nur ein Zeitfaktor war, dass das geschieht. Ich meine, die Chinesen sind jetzt vielleicht nicht der Hackerfeind, aber warum haben die das eben auch versucht zu machen? Natürlich klar, verschlüsselte Wege, wo Informationen laufen, denn in China gibt es eine Menge westlicher Industrie, da Informationen oder herauszubekommen und über das Knacken der Verschlüsselung an die im Datenstrom fließenden Informationen ranzukommen, um einfach für sich das nutzbringend einzusetzen. Das ist eigentlich der Hintergrund dabei. Und wenn natürlich sowas jetzt in die bösen Hände gelangt, dann würde ich mal fast sagen, rappelt das im Karton. Also müssen wir uns jetzt wieder überlegen, die Security-Anbieter, die kryptografischen Gremien, welche neuen Verschlüsselungskonzepte gibt es eben im Zusammenspiel? Da muss man sich, glaube ich, auch über die Informations- oder Datenflussketten Gedanken machen, wie die zu verschlüsseln sind, um da wieder die nächste Generation von Technologie eben zur Anwendung zu bringen. Das ist einfach ein Ran, ne? Das ist so mal wie mein Lieblingsthema, iRobot, du kannst das wahrscheinlich auch nicht mehr hören, mit Wiki, dem Quantencomputer, Captain Spooner, der Gute, der versucht, die Welt zu retten, und Sunny, der Roboter, der Mitte zum Zweck ist, um sagen wir mal, das auch zu unterstützen. Also im Grunde genommen, dieser Film, der ist ja gedreht worden 2004 und die Handlung ist in 2035, also in 11 Jahren. Und wenn man jetzt mal sieht, wie alles das jetzt gerade passiert, ob das ein Quantencomputer ist oder Roboter oder die KI, steht uns, glaube ich, eine neue Ära von Cyberangriffen demnächst eben bevor. Und deswegen müssen wir genau schauen, welche Abwehrmechanismen können wir wiederum aufbauen. Es ist einfach ein gegenseitiger Run zwischen Abwehrhaltung oder Abwehrmechanismen gegenüber denen, welche neuen Technologien man sich eben überlegt und wie sie die auch wieder nutzen. Also das heißt, es wird schon, sagen wir, auch ein Stück weit Abwehr- und Angriffskrieg sein, den wir versuchen, immer wieder herzustellen, damit das ein Gleichgewicht gibt. Und was ich aber auch noch sagen kann, wenn ich jetzt nicht nur über die Verschlüsselung nachdenke, IDC prognostiziert ja auch, dass bis Ende 2025 wir etwa 56 Milliarden IoT-fähige Geräte im Internet stehen haben. Ob sie nun verschlüsselt sind, ob sie abgesichert sind, das sind natürlich offene Fragen, aber im Grunde genommen sind das alles Angriffsflächen, die natürlich zukünftig sich erweitern und für Angreifer da sind, um in Netze oder Kommunikationswege reinzukommen. Und da sind wir gut beraten, zu gucken, wie wir verschlüsseln, wie wir Sicherheitsmechanismen aufbauen. Und das hört einfach nicht auf. Also wir werden weiterhin viel zu tun haben, präventiv Aufbau zu machen, Dinge zu sichten, also operativ uns anzusehen und gleichzeitig dann aber auch zu schauen, dass wenn Unternehmen aufs Kreuz gelegt worden sind, die eben wieder aufstehen zu lassen. Also das in den nächsten Jahren wird es nicht langweilig.
Das glaube ich auch. Und vielleicht kriegen wir es hin, Ende nächsten Jahres mal das Review für diesen Podcast zu machen und zu schauen, Mensch, was hat sich aus unseren 5 Punkten für das Jahr 2025 ergeben, die wir heute besprochen haben, und wie weit sind wir vielleicht auch im iRobot-Szenario fortgeschritten? Bis 2035 werden wir vermutlich nicht mehr brauchen. Also gucken wir mal, was uns vielleicht nächstes Jahr erwartet. Danke für den Blick in die Glaskugel, sage ich jetzt mal, Christian, dass du bei uns im Podcast warst. Das dritte, / vierte Mal, je nachdem, wie man es sieht. und uns mit den neuesten Trends versorgt hast. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, und ich freue mich immer wieder dabei zu sein, um einen Blick nach vorne zu machen. Aber ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir beim nächsten Mal einen kleinen Rückblick machen. Sind diese Themen wirklich auch für 2025 relevant gewesen? Und haben wir vielleicht das ein oder andere als PCO-Service aufgebaut, unsere Kunden in diesem Bereich zu unterstützen? Schauen wir mal.
Ich bin sehr gespannt. Normalerweise wisst ihr, die letzten Worte hat immer Marcel. Marcel weilt in Asien, also hat er nicht die letzten Worte. Und deswegen sag ich, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.